Das nächste Thema sind die neuen Office, also wir haben jetzt die Office-Apps gehabt und das nächste Thema sind die SharePoint-Apps. Und die obligatorische Frage, wer ist ein SharePoint-Developer im Raum? Die Mehrheit, sehr cool. Also wir werden jetzt starten und einfach uns da durchhandeln. Wir werden schauen, was SharePoint 2013 Development uns bietet. Wir werden aber auch ein bisschen anschauen, was uns Visual Studio 2012 für SharePoint 2010 Development bietet. Ja, wir werden die zwei Bereiche auch adressieren. Und wir werden auch ein Projekt erstellen und gewisse Sachen dort anschauen und entsprechend auch ausprobieren. Und ich werde Ihnen ein paar kleine Tipps und Tricks auch zeigen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist durchaus etwas schwierig, eine Deep Dive Session zu machen, so früh am Produkt Launch sozusagen, ja. Aber ich habe durchaus ein paar ja, so Tipps und Tricks rausgeholt, die nicht so in dem normalen Hello World Beispiel dargestellt werden und Ihnen das zu präsentieren. SharePoint 2013 Development. Es ist ein Missverständnis in der Community, dass durchaus etwas schwer wegzukriegen ist, dass mit SharePoint 2013 sich das Development komplett ändert. Das stimmt nicht. Der Punkt ist der, das, was Sie für 2010 entwickelt haben, mit Full Trust Solutions, sagen wir dazu, ja, das heißt, alles, was WSP war, ist weiterhin möglich. Sie können weiterhin WSPs entwickeln, Sie können weiterhin WSPs deployen. Das hat sich nichts geändert. Ja, weil ich weiß nicht, woher das entstanden ist, aber wie 2013 vorgestellt wurde in der Beta-Phase, haben sie gesagt, puh, neues App-Modell, puh, alles andere wegwerfen, alles neu entwickeln. Nein, alles wie gehabt. Plus das neue App-Modell. Und Visual Studio 2012, wir werden heute einen ganz kleinen Ausschnitt sehen, was neu dazugekommen ist, bietet auch viel mehr Flexibilität und einfache Handhabung mit den ganzen XML unendlichen Sheets, die man in einem SharePoint-Projekt hat. Das heißt, Content Types, List-Definitionen, dieses XML in die XML-Hölle wird durch Wizards und so weiter entschärft. Ja, das werde ich auch ein bisschen zeigen heute. So, Moment, da habe ich einen Klicker. Ja, wie gesagt, hier sehen wir, wenn ich eine SharePoint-App entwickle, das heißt 2013, das neue Modell, habe ich eben hier neben den Office-Apps entsprechend die Möglichkeit. Und ich habe weiterhin, und das steht hier, das sieht man hier sehr schwach, die Möglichkeit für 2013 und 2010 ganz normale alte, man sagt jetzt dazu klassische, Entwicklungsmodelle zu verwenden und das weiterhin zu entwickeln. Ja? Das heißt, hier müssen Sie nicht alles, was Sie jetzt in den letzten Jahren für 2007, 2010 entwickelt haben, wegwerfen und neu portieren und was auch immer. Geht genauso. Warum wurde das neue App-Modell angedacht? Warum wurde es entwickelt? Der Punkt war der, dass man, wie gesagt, in die Cloud unterwegs ist. Ja? Das heißt, der Zug in die Cloud ist abgefahren, da gibt es keinen Weg zurück. Das heißt, es marschiert ziemlich viel in die Cloud und ich möchte auch das Office 365 anprogrammieren lassen. Und das Problem dabei ist aber, wenn ich jetzt eine DLL in Global Assembly Cache deploye, das kann ich bei mir zu Hause machen, sozusagen in meinem Enterprise, mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, man sollte durchaus alle Prozesse beachten und Sicherheit und so weiter und so fort und was passiert, wenn ich jetzt eine invalide DLL deploye, etc. Aber das kann ich bei mir machen. Ich kann aber das nicht in einem Multitenant-Environment machen. Das heißt, ich kann nicht meine DLL in ein Datencenter, welches in Irland steht und 40.000 Personen adressiert, deployen. Ja? Weil das ist so ein hohes Risiko, dass ich die ganze Kiste niederreiße. Es hat die Sandbox-Solutions gegeben, die gibt es nach wie vor weiterhin, aber die waren durchaus limitiert. Und deswegen gesagt, man will etwas Neues, Flexibles, was eben einfacher zu gestalten ist. Und wo ich nicht nur auf .NET gebunden bin. Das heißt, ich habe die Möglichkeit in dem neuen Apps-Modell, das werden wir auch dann sehen, in den Slides, auch mit PHP, mit Ruby und was auch immer was zu entwickeln. Ja? Ich habe meine REST-APIs, ich habe meine JavaScript-APIs, quasi die CSOM, die Client-Server-Object-Model. Und mit denen kann ich mich austoben, so wie ich will. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr gebunden an .NET. Ich muss jetzt, wenn ich jetzt Java-Entwickler bin und im Haus Java-Entwicklung betreibe, kann ich weiterhin SharePoint anprogrammieren und muss nicht die Leute auf .NET-Kurse schicken und mit neuen Tools entwickeln, etc. Das heißt, ich kann mein Wissen, welches im Unternehmen schon vorhanden ist, weiterverwenden. Ja, Klassiker kennt man aus der 2010er. Wollen Sie Sandbox oder normale Farm-Solution? Ich sage den Server, welcher ist. Und das ist schon der erste Dialog. Sie sehen hier, das ist eben ein Custom-List-Schema. Man musste das entsprechend die GUIDs generieren, die dann, ne, hat es ein paar Tools gegeben, die das gemacht haben und so weiter von der Community. Nichtsdestotrotz, jetzt ist das direkt in Visual Studio 2012. Das heißt, wenn ich eine Liste erstelle, das werden wir auch machen, kann ich anhand von vorgelegten Listen, Tasks und was ich immer was, Announcements auswählen und meine Columns dazu geben. Und das ist dann wirklich in diesem Dialog. Das heißt, ich muss mich nicht auseinandersetzen und zwei, drei Artikel lesen, bis ich verstanden habe, was dieses XML will und was das XML darstellt. Und wenn ich hier einen Fehler mache, dann ist das wirklich hart dann zu finden. Das heißt, hier wirklich eine Zeitersparnis, die Jungs von Visual Studio Tools erstellt haben. Damit ich eben die ganzen Sachen, die neuen Sachen habe, muss ich die Developer Tools für Office dazu installieren. Aktuell, wie schon in der letzten Session erwähnt, in der Preview 2 verfügbar. Fragen Sie mich nicht nach dem Termin von RTM, den kenne ich selber nicht. Ja? Aber wie gesagt, der ist schon sicher da, der ist aber noch geheim. Gut, genau das gleiche hier. Wenn ich eine Liste hinzufüge, habe ich eben die Möglichkeit, hier die Liste entsprechend mit den verschiedensten Attributen und entsprechend zu setzen. Und ich habe hier die Möglichkeit, hier den Typ anzugeben und genauso, ob das ein Mandatory Field ist oder nicht. Das heißt, wirklich die XML ja, Erstellung zu Fuß ist wirklich eine Geschichte mittlerweile. Was ist eine SharePoint-App? Ja? Eine SharePoint-App ist eine Insel, die eben in sich gekehrt ist, die aber nach außen telefonieren darf und die auch von außen aufgerufen werden darf. Das heißt, man sollte die SharePoint-App genauso vorstellen wie eine App auf einem Tablet, wie eine App auf einem Phone und so weiter und so fort. Das hat eine gewisse einen Lebensraum, wo sie in die Listen und so weiter und so fort erstellen kann und verwalten kann und so weiter und tun kann. Und ich kann auch, das werden wir auch sehen, wo ich das definiere, ich kann auch definieren, was das die App mit den oberliegenden Objekten zu tun hat oder tun darf. Bedeutet, wenn ich jetzt eine App installiere, da wird eine Subseite erstellt, das heißt SPW-Objekt, wenn Sie so wollen, und wird in meinem Host-Web, ja, also meine Root-Seite oder wo auch immer ich die App jetzt installiere, wird entsprechend eine Subseite dazu gestellt. Und ich habe die Möglichkeit zu definieren, wie die Kommunikation stattfinden kann. Das heißt, weil wir jetzt ja in also in einem Store haben, wo die Leute Apps deployen, wo man selber deployt und so weiter und so fort, ich kann durchaus validieren und sagen, wenn ich diese App nicht kenne und ich nicht weiß und sie will unbedingt auf den Host zugreifen, das heißt auf meine Root-Seite zugreifen und eventuell dort was verändern und so weiter und Schreibrechte verlangt, ja, und ich der nicht traue, dann traue ich der nicht und dann wird sie auch nicht laufen. Solange ich sie nicht approve, wird sie mir nicht meine Farm zerstören können, beziehungsweise meine Site-Collection vielleicht zerlegen können. Ja. Das heißt, wenn die App innerhalb von sich selber, ja, innerhalb von sich in der Subseite, kann sie tun lassen, was sie will, kann sie sich umbringen und was auch immer, ja. Also wenn ich einen Fehler im logischen Konstrukt habe und da die Listen lösche fälschlicherweise, dann sind sie gelöscht, muss ich es fixen, ja. Aber ich kann mir nicht meinen Host zerstören und meine umliegende Seite zerstören. Das heißt, ich habe hier wirklich eine durchaus sehr starke granulare Entwicklung und kann entsprechend validieren, was die Apps tun dürfen und nicht. Das werden wir auch sehen. Ja, weiterhin Farm Solutions, bevor wir gehabt, Sandbox Solutions. Neuentwicklung würde ich jetzt hier wirklich nicht raten, auf Sandbox Solutions zu setzen. Bei Neuentwicklung würde ich auf SharePoint App setzen. Ja. Das heißt, Farm Solutions, wenn es sein muss, klar. Da gibt es valide Gründe, warum das noch immer der Fall ist. Ich habe investiert in die 2010er Farm Solution, ich möchte sie erweitern, ich möchte sie nicht neu schreiben. Nun, nein, noch nicht, ist klar. Wenn ich aber neu entwickle, würde ich wirklich schauen, kann ich das mit SharePoint App lösen? Ist das ein valider Weg? Und in den meisten Fällen ist das auch. SharePoint Application Design Patterns, das heißt Client-Side Pattern, das heißt, wir haben drei mögliche Szenarien. Das heißt, dass die App im SharePoint gehostet wird. Das heißt, ihr habt die App im SharePoint, sei es mein SharePoint On-Premise, sei es SharePoint Online. Diese App hat nur JavaScript, CSS und REST API und so weiter und so fort. Da gibt es keinen Managed Code. Server-Side Pattern, das heißt, ich habe meine App im SharePoint, das heißt, das Manifest ist im SharePoint, der Einstiegspunkt ist im SharePoint. Die App selber, das heißt die ganzen Webpages, sei es PHP, ASP.NET, Flutter und so weiter und so fort, ja, die liegen auf einem Azure-Server oder auf meinem Server. Ja, das heißt, dort habe ich die volle Möglichkeit, MVC zum Beispiel für SharePoint zu entwickeln. War bis jetzt nicht möglich, 2010, ja. Also MVC-Seite zu entwickeln und die im SharePoint einzubinden, war nicht möglich. Jetzt bin ich freigestellt, was ich selber mache. Hosten muss ich es aber außerhalb des SharePoints. Azure ist ein guter Kandidat dafür. und Hybrid-Pattern. Das heißt, das ist eine Mischung aus den beiden. Das heißt, ich habe sowohl Client-Side-Object-Model-Objekte als auch ein Web-Services und was auch immer, große Berechnungen, die entsprechend ausgelagert sind und entsprechend meine Logik und so weiter und so fort konfigurieren und beziehungsweise berechnen. Ja, SharePoint Environment Site Collection, das heißt, hier habe ich meine List Site. Das heißt, alles, was deklarativ ist, habe ich hier die Möglichkeit in SharePoint Environment Site Collection zu platzieren. Das heißt, meine Content Types, ich kann eine Office App dort installieren. Das heißt, wenn ich eine Liste erstelle von Vertragsliste, dann kann ich dort ein Template hinterlegen und so weiter und so fort und mit einer Office App sogar verbinden. Wenn ich das jetzt eben, wie gesagt, ein gemischtes Environment nehme, beziehungsweise Server-Side-Pattern, dann habe ich eben hier die Möglichkeit, ich habe meine Web, die läuft in einem iFrame, und wie gesagt, die Seiten liegen aber irgendwo draußen. Das heißt, entweder on-premise, am normalen IIS, Apache, was auch immer, oder eben in Windows Azure und habe entsprechend die Methoden und die Logik, die im .NET oder in einer anderen Sprache entwickelt ist. Ja? Und greifen auf SQL Server, bei mir quasi in meinem Enterprise oder beziehungsweise in den Cloud Service. Das heißt, hier bin ich Gott und Kaiser und kann verwenden, was ich will und welche Technologie ich auch will. Und das heißt, das Wissen, das ich im Haus habe, sei es Java, sei es .NET, sei es PHP, kann ich hier verwenden, um hier das zu implementieren. Und mit Client-Side-Object-Model, welches wirklich sehr, sehr erweitert worden ist, kann ich entsprechend hier die Navigation und die Kommunikation durchführen. Bei Hybrid-Szenarien hat sich hier zu einem vorigen Bild genau nur in diesem Teil was geändert. Das heißt, das ist gleich geblieben, nur hier habe ich eben mein Custom-JavaScript, um vielleicht jQuery zu verwenden, um die Listen da sortieren zu lassen und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, dort kann ich sagen, okay, ich möchte nicht den Standard-Look and Feel von SharePoint haben oder das Behavior von SharePoint, so das Verhalten von SharePoint, wenn ich die List-Items editiere und so weiter und so fort, sondern ich möchte meine eigenen Navigationspunkte und was auch immer was und dass ich die Liste mit Drag-and-Drop sortieren kann etc. haben, das kann ich mit JavaScript-Code hier erreichen und habe entsprechend ein Full-Rich Application. Und wie gesagt, Client-Side-Object-Model, das ist abgekürzt für das CSOM, werden Sie entsprechend sehr oft und sehr stark verwenden. So, ja, Erstellung eines SharePoint-Projektes und eines also SharePoint-App-Projektes. Vor der Session, also wurde ich gefragt, ob es schon virtuelle Maschinen gibt, die SharePoint 2013 drauf haben. Das heißt, man hatte für 2010 die Möglichkeit, drei virtuelle Maschinen für Development runterzuladen. Einmal 2010 Server mit Domain-Controller drauf, dann den Exchange-Server dazu und den Lync-Server dazu. Ja? Und ob das schon gibt für 2013. Es wird daran gearbeitet, ich weiß noch nicht, ob das schon gepublished wurde oder nicht, aber es wird daran gearbeitet, dass es sowas gibt. Ich stelle mal eine Gegenfrage mit, wofür brauche ich es? Als Developer, also ich hab schon eine Kiste drauf, also auf meiner Maschine mit 16 GB RAM und zwei SSD-Platten habe ich eine 2013er Environment-Geschichte drauf, ja, mit drei Maschinen etc. etc. RAM glühen, weil wie gesagt drei Server muss ich hosten etc. und so weiter. Verwende ich nur dann, wenn ich offline bin, wenn ich wirklich nicht die Möglichkeit habe, irgendwo im Internet zu sein, um zu entwickeln und Sachen zu machen. Weil als Entwickler habe ich wirklich gratis zur Verfügung Office 365 Tenant. Das heißt, wenn Sie auf dev.office.com gehen, was Geronimo ganz in seiner ersten Session präsentiert hat, haben Sie wirklich innerhalb von 5 Minuten das Ganze konfiguriert. Das heißt, Sie registrieren sich, das kostet Ihnen nichts. Es ist ein Office 365 Tenant, vollständig mit Office, mit SharePoint, mit Exchange und Lync. Und Sie können dort entwickeln. Die einzige Beschränkung dort ist, also für Developer, es ist genau für einen User angelegt. Das heißt, Sie können dort nicht mit einem Team entwickeln. Ja? Und das heißt, das ist genau eine Session für den Developer und Sie können das entsprechend machen. Wir werden heute die Beispiele auf diesem Office 365 Developer Account durchführen, welchen ich gestern am Abend angelegt habe, um Ihnen zu zeigen, wie das funktioniert. Und obwohl unsere App dann in der Cloud läuft, das heißt wirklich auf einem Office 365 Server, vielleicht in Irland, vielleicht in Deutschland oder sonst irgendwo, werden wir auch debuggen können. Das werde ich Ihnen auch zeigen, wo wir entsprechend dann die Geschichten machen können. Das heißt, hier sage ich, wo meine App entwickelt wird. Und ein großer Unterschied zu Office 2010 oder beziehungsweise SharePoint 2010 ist, wenn ich jetzt, also ich habe es wirklich einmal erlebt, bei einem Kunden hatten die Entwickler, weil die Entwicklungsserver runter waren, also sie waren nicht verfügbar, weil die VMs irgendwie ein Problem hatten, haben sie gesagt, mach mal eine Subweb auf dem Production-Server und deployen dorthin, weil Rechte haben wir eh genug, passt, haben sie das umgelegt und haben aus Visual Studio direkt auf den Production-Server deployed. Das Problem ist natürlich, dass sie fünf Yesterday-Sets hintereinander gesetzt haben und es war gerade Abrechnungszeitraum und die den Server komplett in die Knie geschossen haben. Und die DLL war auch noch korrupt dann. Das heißt, die hatten dann einen halben Tag zu tun, dass der Server wieder online kommt. Um dem vorzubeugen, und das war leider anscheinend nicht der Einzelcase, müssen sie eine Developer-Site-Collection anlegen. Das heißt, wenn sie eine Site-Collection anlegen, gibt es dann einen Template-Developer. Und in die Site-Collection können sie aus Visual Studio deployen. Da können sie tun lassen, was sie wollen. Sie können nicht die URL von der Live oder sonst in der Production-Umgebung unter Anführungszeichen Template verwenden, um dort ihre App zu deployen, aus dem Visual Studio zu debuggen. Das heißt, hier wurde ein Sicherheitsmechanismus eingebaut, wo sie eben, wie gesagt, nur eine Developer-Site-Collection verwenden können, um Debugging, Coding und so weiter und so fort durchzuführen. Beachten. Das heißt, wenn Sie ein SharePoint 2013 aufgesetzt haben und probieren, in einer Site Collection direkt zu deployen, und kriegen eine Fehlermeldung, nachschauen, ob das wirklich eine Developer Site Collection ist. So, hier haben wir ein Beispiel für eine SharePoint App, das heißt, die im SharePoint gehostet wird. Wir haben das App Manifest, das ist eben sehr wichtig, und dann haben wir entsprechend unsere Pages, Content, Scripts und so weiter, CSS und so weiter und so fort. Das heißt, das App Manifest ist auch, wie gesagt, ein Bindeglied zwischen ganzen Teilen. Und stellt uns entsprechend die Beschreibung der App zur Verfügung. Und wir werden dann, wenn wir das Projekt anlegen, entsprechend ein bisschen detailliert gehen, was die App Manifest dann entsprechend auch dann zur Verfügung stellt. Das ist eben die Page, die Default Page, die angelegt wird. Das heißt, wir haben hier einen JavaScript-Block, wo eben die JavaScripts geladen werden. Und dann, das ist mein Content-Part. Ja? Das heißt, in diesem Bereich kann ich entsprechende Customizations und so weiter vornehmen. Und hier ist das, diese Frontpage, die ich erstelle, sozusagen, ist hier platziert. Wir werden das auch entsprechend sehen, wie wir das verändern können und was wir alles machen können. Ja, Visual Studio 2012 hat entsprechend ein bisschen Tooling dazu bekommen, auch was designtechnisch angeht. Das heißt, wenn ich CSS bearbeite, habe ich hier auch ein paar Visuals dazu bekommen, wo ich das ein bisschen so Look and Feel habe. Ja? Es ist natürlich nicht, es gibt sicher bessere Tools, um CSS zu designen, aber nichtsdestotrotz ist es ein guter Schritt, wenn man CSS anpasst und so weiter und so fort, Corporate Identity überprüft, etc., diese Tools zu verwenden. Ja, und wie gesagt, Sie sehen hier, jQuery ist natürlich ein Hauptbestandteil. Das heißt, hier, wenn ich im SharePoint hoste, habe ich nur das Client-Side-Object-Model und entsprechend habe ich die JavaScript-Funktionalität. Gut, ja, das ist das App-Manifest. Ja. Das heißt, wir haben auch gelernt, dass man für XMLs nicht nur in den List-Schemas und so weiter Dialoge bauen kann, sondern auch für Manifest-Files. Und wie gesagt, hier haben wir ein Manifest-File, wo wir entsprechend die Bezeichnung der App einstellen, das Bild, das Start-URL und so weiter und so fort. Und das ist interessant, diese Standard-Tokens, die werden interessant, das wird beim nächsten Vortrag durchaus sicher vorkommen. Da geht es darum, wenn meine App nicht im SharePoint gehostet ist, das heißt, die ist im Azure gehostet oder auf meinem Server, dann muss die App ja mit dem SharePoint irgendwie kommunizieren. Das heißt, wenn ich den User André Salnik in der App, die auf dem Azure Server läuft, ja, einen Listeneintrag im SharePoint verändern möchte, muss es ja natürlich nicht einfach anonymous passieren, sondern unter meinen Credentials. Und hier werden Tokens und so weiter und so fort Sachen erstellt. Also OAuth ist quasi das Hauptwort oder das Passwort, was hier passiert. Das heißt, der User wird wirklich impersonalisiert von meiner MVC-Anwendung, die im Azure läuft, und beim Zugriff auf SharePoint und umgekehrt. Gut. Wenn wir eine Standard-App starten, dann wird das so ausschauen. Das heißt, man hat eine Landing-Page und Sie sehen hier, die App ist eigentlich eine Full-Page. App. Das heißt, man hat nicht den Klassiker, so wie man es im SharePoint 2010 kennt, dass links noch Navigation ist für alle anderen Sachen und so weiter und so fort, weil wir erinnern uns, das ist diese kleine Slide, ja, wir haben eine Host und dann habe ich eine Subseite. Meine App ist eine Subseite. Heißt nicht, dass ich nicht in den Host und in die obere liegende Instanz zugreifen kann und dort was machen kann. Kann ich sehr wohl, ja, aber generell meine App liegt drunter. Gut, schauen wir mal an, wie das Ganze funktioniert. So, mein Schummelzettel. Okay. Gut. Und hier haben wir, wie gesagt, eine Möglichkeit, im SharePoint 2013 Apps zu machen. Und ich mache jetzt im SharePoint App 2. Und hier, das, was ich vorher erwähnt habe, das ist eben mein Server in der Cloud, also mein Tenant in der Cloud. Ja, also der Office 365 Tenant, Developer Tenant, den ich gestern Abend angelegt habe, wie gesagt, das ist in der Cloud. Und Sie haben hier entsprechend auch die Links, wo Sie das, sollten Sie noch keinen haben, ja, wo Sie dann einen anlegen können und entsprechend platzieren können. Genau, und da möchte ich nur ganz kurz eingehen. Wie gesagt, im nächsten Vortrag wird das sicher detaillierter besprochen werden. Ich habe hier die Möglichkeit Auto-Hosted, würde bedeuten, es wird im Azure gehostet. Und zwar nicht auf meinem Azure-Tenant, den ich vielleicht habe oder nicht habe, sondern im Azure. Irgendwo im Azure. Provider-Hosted, ich habe meinen Server, IIS-Server im Haus. Das heißt, ich habe meinen IIS-Server oder Apache oder was auch immer, der steht dort und dort wird gehostet. Und SharePoint-Hosted ist eben das, was wir jetzt machen werden, wo ich entsprechend sage, das ist alles im SharePoint. Ja? Das heißt, ich habe JavaScript und so weiter und das ist direkt im SharePoint. Ich will keine Infrastruktur aufbauen, ich will kein Azure-Tenant haben und so weiter und so fort. Ich will im SharePoint das Ganze hosten. In dem Fall werden wir das entsprechend hier im SharePoint hosten. Jetzt legt er die Seite an. Und wenn wir hier in die Pages schauen, ja, ich habe jetzt gerade vorhin, vor einer Minute gesagt, es ist nur JavaScript und kein .NET Code möglich in den Apps, die im SharePoint gehostet sind. Und das ist eine SPX-Seite. Macht keinen Sinn, oder? Genau, Standard SharePoint, weil wir wollen von SharePoint ja auch die ganzen Geschichten von Masterpages etc. verwenden. Sie werden hier keinen Code platzieren können. Sie werden das nicht deployen können. Sie können es probieren. Sie werden es nicht deployen können. Der Punkt ist aber der, man greift auf die ASP.NET, ASPX-Möglichkeiten, um die Masterpages zu verwenden, die CSS und so weiter und so fort, was für das Styling und für das SharePoint-Integration von ASPX schon gemacht wurde und verfeinert wurde, greifen wir hier auf. Ja? Ich kann aber keinen Code platzieren, der im .NET Code platzieren. Ich bin, wie gesagt, im JavaScript unterwegs. Das ist nur, wenn es da mal Fragen gibt. So, schauen wir uns das App-Manifest an. Machen wir ein bisschen kleiner. Ja, wie gesagt, den General Tab, das heißt mein Titel der App, mein Icon und so weiter und so fort. Und dann wird es interessant, hier sind die Permissions. Hier kann ich definieren, worauf die App zugreifen kann. Das heißt, ob sie jetzt auf eine Liste oben drüber zugreifen kann, ja? Ob sie auf das Web oben drüber zugreifen kann, ob sie auf den Taxonomy Store zugreifen kann und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich die App dann installiere in meinem Environment, ja, dann sagt er mir, die App, so wie beim Phone, ja, bei Windows Phone, die App will Lokalisierungsservices verwenden, die App will Musik verwenden, dies und das, ja, beim Phone. Genauso ist es hier, ja. Das heißt, man sagt, wenn ich die App installiere, also wir werden es nicht sehen, weil wir aus dem Visual Studio in eine Development Environment deployen. Aber wenn ich die App dann wirklich aus dem Store, sei es aus dem Company Store oder aus dem Office Store installiere, dann wird sie sagen, die App will auf das oben liegende Web zugreifen, weil das dies und das tut und so weiter. Willst du das wirklich erlauben? Wenn ich der App nicht vertraue, weil ich nicht weiß, wer sie entwickelt hat und so weiter und so fort, werde ich das vielleicht nicht tun, damit ich entsprechend geschützt bin. Ja? Und wie gesagt, hier ist durchaus einiges auswählbar. Wie gesagt, Search, Single Project und so weiter und so fort, Site Collection etc. Weiters habe ich dann die Möglichkeit, Prerequisites vorzubereiten und zu legen. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich möchte, dass bestimmtes Feature aktiviert ist. Kennt man aus Office 2000, also SharePoint 2010 Development, ja? Oder ich kann sagen, okay, ich möchte, dass da unterschiedliche Sachen schon vorkonfiguriert sind, ja? Education Services, dass vielleicht PowerPoint Services laufen und so weiter. Ich sage, meine App baut darauf, dass die PowerPoint Services laufen. Entsprechend will ich gewährleisten, dass der User, wenn die App installiert, nicht in einen Fehler läuft, weil die PowerPoint Services nicht aktiviert sind. Und entsprechend das verifizieren. Supported Locals, und das ist ein wichtiger Punkt, wenn Sie eine App entwickeln für einen Store, weil das jetzt der Hauptgrund ist, warum die Apps rejected werden. Sie müssen Office 365 ist ein Cloud Environment. Office 365 ist ein Multilingual Environment. Das heißt, ich habe dort die Möglichkeit für unterschiedliche Sprachen. Ich habe jetzt nicht im Kopf, ich glaube 81 Sprachen sind es mittlerweile, eben Applikationen zu entwickeln, ja, Deutsch, Englisch und was auch immer. Und wenn Sie eine App in den Store deployen, bei uns bei Microsoft, dann müssen Sie mindestens eine Localization angeben. Mindestens Englisch oder Deutsch oder was auch immer. Aber eine muss da sein. Wenn keine Localization da ist, wird die App rejected. Ja, das ist einfach zu beachten. Und die Endpoints auch ein ganz netter Punkt, dass man wirklich hier auch gedacht hat. Wir sind jetzt eine SharePoint-Hosted-App. Wir wollen eventuell auf einen Webservice zugreifen, welches entsprechend irgendwo anders liegt, das nicht im SharePoint liegt, das irgendwo in der Cloud liegt oder wo auch immer. Und wir sind ja im Browser und Cross-Domain-Aufrufe im Browser sind verboten. Und wenn ich hier meine Locations eintrage, denen ich traue und wo ich das will, dass die aufgerufen werden können, dann wird SharePoint das für mich übernehmen. Das heißt, der Call aus meinem JavaScript-API wird an dieser Location auf ein Proxy bei uns, bei Microsoft in Office 365 Environment umgeleitet. Dieser macht den Call und gibt mir das Ergebnis zurück. Das heißt, ich habe nicht die Problematik, um hier Cross-Domain-Connections aufzubauen, wo mir der Webbrowser einfach nicht erlauben wird. Es gibt zweite Möglichkeit, also wenn man das hier nicht eintragt mit jQuery, da gibt es ein paar Möglichkeiten mit jQuery das Ganze genauso zu gestalten. Das ist aber eine ganz nette Geschichte. Wir haben gesagt, okay, ich kenne die Endpoints, ich kenne meine Endpoints, ich muss nicht jQuery mich mit quasi da die direkt von jQuery nutzen, kann das genauso nutzen. jQuery funktioniert genauso, ja. Gut, das war das Abfall. Und jetzt möchte ich Folgendes machen. Wir haben eine App, also quasi eine Mini-App. Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte eine Liste anlegen und möchte dann diese Liste auf der Startseite anzeigen. Und wenn Sie das defaultmäßig machen, dann werden Sie die Liste auf der Startseite sehen, aber die Read-Only. Und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie das so gestalten können, dass die Liste eben nicht nur Read-Only ist. Gut, das heißt, ich gehe hier und sage Add New Item. Und da habe ich schon meine Liste. Ja? Sagen wir, das sind die Quick Tasks. So, und dann habe ich die Standardmöglichkeiten, das kennt man ein bisschen aus der SharePoint 2010. Ich kann sagen, okay, ich möchte eine vorhandene Liste customisieren. Klick Finish. Es vergeht ein bisschen der Zeit. Und dann habe ich in diesen Dialog, ja. Und wie gesagt, dieser Dialog ist nichts anderes als ein Wrapper einfach für dieses Höllen-XML, welches man für Content-Types und Lists erstellen musste. Und jetzt kann ich einfach hier weiterschreiben, my column. Und habe hier die Möglichkeiten, hier unterschiedliche Bereiche auszuwählen, welchen Typ und so weiter das ist, ja. Das heißt, ich sage, okay, das ist ein Number. Und hier kann ich genauso definieren, ob das required ist oder nicht und so weiter. Ich kann weiterhin von Content-Types ableiten, etc., etc., ja. So. Gut, das speichern wir. Das heißt, wir haben die Quick-Task-Liste. Wir haben sie hier reinbekommen. Und jetzt werden wir in unsere Seite gehen. Das ist, wie gesagt, unsere Landing-Page. Und hier werden wir, es gibt einen Default-Code, also so wie bei der Office-App, gibt es einen kleinen Code-Teil, wo einfach der Username ausgelesen wird und entsprechend in dieses Initializing wird dann entsprechend mit dem Username beschrieben. Ja? Was wir jetzt machen wollen, wir wollen diese Landing-Page erweitern und unsere Liste dort anzeigen. Und Visual Studio hat schon seit Ewigkeiten und 3 Tagen die Möglichkeit von Snippets. Die wurden im SharePoint-Bereich eigentlich wenig genutzt, bis gar nicht. Ja. Und jetzt hat man sich daran erinnert, dass sie auch wirklich gibt. Und für SharePoint gibt es auch entsprechend auch Snippets. Und ich glaube, also es sind wenige noch, aber es kommen mehr. Es beliest für Snippet, habe ich hier die Möglichkeit. Und ich habe dann sofort ein Webpad. Also den neuen XSLT List View Webpart hier platziert, der mir entsprechend die Werte vorbefüllt. Ja. Und jetzt gehe ich an meine Quick Task Liste auf Liste und kopiere einfach die URL raus, damit ich hier keinen Type-Fehler vornehmen kann. So. Quick Tasks. So, und wenn ich das so deployen würde, also mit der 5 klicke und das deploye, dann würde ich die Liste als Ansicht haben, aber die würde read-only sein. Und da gibt es einen Trick, und wie gesagt, das wird dann im Video aufgezeichnet, entsprechend können Sie dann kurz nachschauen. Das ist keine große Rocket Science, aber nichtsdestotrotz. Warten Sie kurz. Das muss ich jetzt hier raus kopieren. Ich platziere hier einfach eine Webpart-Zone drumherum. Die folgende Bilder, die hat ein Frame-Type-Title Bar Only. Und wenn ich das in der Webpartzone platziere, warten Sie da, passt schon. Ja, dann habe ich entsprechend eine Möglichkeit, mit der Liste zu kommunizieren. Ich habe die New-Buttons und ich habe auch den Ribbon. Und wir machen jetzt Folgendes, wir machen jetzt die 5 und schauen, was passiert. Das heißt, was jetzt passieren sollte und was jetzt auch tatsächlich passiert, ist, dass ich jetzt zu meinem SharePoint verbunden werde, das heißt zum SharePoint in der Cloud und die Application eben deployed wird. Das dauert ein paar Sekunden Dann sollte ein Internet Explorer-Fenster aufgehen und wir sollten auf die App redirected werden. Okay, heute dauert es etwas länger. Und wenn wir dann unsere App deployed haben, ja, wunderbar, dann werden wir ja noch ein Custom Action dazu geben zu der App und schauen, was passiert, wenn man die Custom Action, wo man sie alle überall verwenden kann und so weiter und so fort. Wunderbar. Ich werde das ein bisschen nach links rücken, also nach rechts. So, das heißt, ich habe hier meine Liste. Ich kann ein neues Item erstellen. Test 1. Save. Und wenn ich jetzt hier in dem Item drin bin, dann habe ich auch genauso den Ribbon und so weiter und so fort. Und das ist genau mit dem kleinen Trick, dass wir die Webzone drumherum gestellt haben und entsprechend auch einige Sachen aktiviert haben. Ja? Das heißt, das werden Sie, also mit den Applikationen, wo ich jetzt schon für 2013 entwickelt habe, haben wir das so gut wie immer verwendet, weil meistens will ich ja auch mit der Liste sofort interagieren. Das ist ja das Coole dran. Ja? Ich muss nicht extra mich drei Klicks runter bewegen, um dann in die Liste zu greifen, sondern mit so einem kleinen Trick kann ich das entsprechend platzieren und verwenden. Ich mache einen kurzen Check, ob ich was vergessen habe. Ja, ich habe in der Office-Präsentation gezeigt, dass ich in Debug-Modus laufe und das Layouting verändere und entsprechend weiterlaufe und das ändert sich im Office. Was wir hier sehen, ist, dass mein User erkannt wurde, André Salnik wurde erkannt und die Liste präsentiert wurde. Ja. So, ich bin im Debug-Modus, ja, und ich möchte meine Seite verändern. Und was würde das in 2010 bedeuten? In 2010 würde das bedeuten, dass ich entsprechend den Debug-Modus aussteige, die Änderung vornehme, dann das Deployment wieder anwerfe, ESDNet wahrscheinlich abwarten muss, wenn es ein bisschen größer ist. Das heißt, hier gehen meistens, also je nach der Größe der Applikation, 1 bis 10 Minuten für eine kleine Änderung, die ich vielleicht bei einem Layouting falsch gemacht habe. Ja? Und ich mache jetzt nichts anderes, als ich bin im Debug-Modus. Hallo Welt, ich speichere. Gehe in meinen Browser. Drücke 5. Und Hallo Welt ist da. Ja, ich muss nicht aus dem Visual Studio raus. Ich kann bei meinem Breakpoint bleiben. Ich muss nur die Datei verändern und speichern. Und das ist sofort. Und das ist schon cool, weil ich bin jetzt in der Cloud. Ich habe kein SharePoint lokal installiert. Mein SharePoint läuft in der Cloud. Und meine Änderung wurde durch Speichern sofort dorthin übernommen. Also, da haben die Jungs wirklich gute Arbeit gemacht. Gut. Steigen wir aus. Als nächstes wollen wir ein Menü hinzufügen für Dokumente. Ja, das heißt, wenn ich ein Dokument möchte, ich mein Menü haben. Das ist, stellen Sie sich vor, wir haben Quick Tasks und ich möchte dem Benutzer in der Quick-Ansicht, das heißt in der Menü-Ansicht, eine Möglichkeit geben, zum Dokument ein Task zu erzeugen. Ja, das ist ein fiktives Szenario. Und wir werden einfach zu unserer SharePoint-App ein neues Item hinzufügen. Und Menu-Item Custom Action. Ja. Und hier kann ich sagen, okay, auf welche Elemente möchte ich das binden. Und hier sage ich List Templates und von List Templates Document Library. Das heißt, auf jeder Document Library soll es verfügbar sein. Entschuldigung. Ich kann das genauso aber auf mein Content binden oder nur auf meine Liste binden und so weiter und so fort. Ja. Aber in dem Fall, einfachheitshalber, werden wir es auf eine Document Library bilden und dass es auch entsprechend am Host Web verfügbar ist. Ja. Das ist der Punkt hier. Es soll auch im Host Web, das heißt, diese Action soll nicht nur auf meine App limitiert sein, das heißt nicht nur auf meine Subseite limitiert sein, sondern ich will es überall in meiner Applikation, also in meinem Host Environment, wo meine App gehostet wird, auch verwenden. Next. Wir werden das ja so lassen, einfach damit man das einfach sehen. Ja? Das heißt, und was die App macht, ist, also jetzt macht, ist, dass sie, wenn ich dann draufklicke, leitet sie mich auf die Landingpage von unserer Applikation um. Ja? In einem echten Szenario würde es sein, dass sie etwas im Hintergrund tut, auf eine Page umleitet, wo ich ein Task erstelle für ein Dokument und so weiter und so fort. Was ich Ihnen jetzt in dem Beispiel zeigen möchte, nicht wie ich einen Task erstelle, weil das ist easy going mit Client-Side Object Model. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie die Parameter begeben, auf der die Aktion aufgerufen wurde. Das heißt, lassen wir einfach hier als Standardwert drinnen. Und wenn ich jetzt meine Werte hinzufügen möchte, das heißt, meinen Kontext, auf welchem Element wurde jetzt diese Action gedrückt, dann habe ich hier die Möglichkeit, ist das sichtbar? Ja, einfach die List-ID zu übergeben, das heißt geschwungene Klammer List-ID, geschwungene Klammer Item-ID und so weiter, ich kann die Web-ID rauslesen und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, wenn ich das jetzt so deploye, dann werde ich entsprechend auf meine Landing-Page jetzt umgeleitet und habe in dem Query-String meine IDs von der Liste und von dem Item. Und wenn ich die Landing-Page lade, habe ich dann die Möglichkeit, den Query-String abzufragen und sagen, okay, wenn das und das kommt mit New Action und was auch immer was, ja, dann möchte ich einen neuen Task gelingen. Das werden wir jetzt nicht machen, wir werden nur schauen, ob das auch wirklich so funktioniert. So, das heißt, wir deployen jetzt die App neu und schauen, wie das Ganze dort ausschaut. Der Punkt ist jetzt folgender, zu der vorigen Demo. Wenn ich jetzt ein neues Element hinzufüge, muss ich schon neu deployen. Also so cool ist es nicht, dass ich einfach neues Element hinzufüge, Action Item und so weiter und so fort, sage speichern und das ist easy going. Ja? Nein, da muss ich schon sagen, ich habe die Änderungen gemacht, ich bin damit einverstanden, das auszuprobieren und zu testen und ich möchte das auch entsprechend machen. So, wir sind jetzt auf der Landingpage von der Seite, wir haben jetzt keine großartigen Dokumente hier, aber wir haben gesagt, es soll im Host auch verfügbar sein. Und wenn ich hier auf die Documents gehe, in meinem Host, ich habe da jetzt genau ein sehr valides Dokument, dann habe ich hier Invoke My Action. Ja. Und wenn ich hier drauf klicke, werde ich umgeleitet und habe hier in meinem String, also in meinem Query-String, die Liste und das Dokument, auf die welches dementsprechend verwiesen wurde. Ich kann noch weiter treiben, ich kann weitere Applikationselemente rausholen von dem Item und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, mit der Custom Action außerhalb meiner Applikation tätig zu werden. Für meine Applikation. Ja? Das heißt, ich kann sagen, okay, es soll bitte in dem Fall wäre es valides Szenario sagen, bitte ein Task in meiner Applikation erzeugen für dieses Dokument, weil das jetzt eine Approval braucht und so weiter und so fort. Workflow starten, was auch immer. Ja? Also da kann ich durchaus mich sehr, sehr gut austoben. So, genau, eine Demo habe ich noch. Und zwar, ich habe ja vollmundig gesagt, dass man jetzt MVC-Projekte auch im SharePoint hosten kann. Ja? Und was ich jetzt machen werde, ist ein MVC-Projekt, einfach leeres MVC-Projekt anzulegen. In dem Szenario, ich habe schon eine MVC-Applikation, ich möchte sie im SharePoint zur Verfügung stellen. Das heißt, MVC-Applikation läuft im Azure, läuft bei mir am Host oder wie auch immer. Ja, aber ich möchte sie in den SharePoint integrieren. Und was bietet uns Visual Studio, um hier einfach tätig zu werden? Ja? Das heißt, New Project. So, schauen wir mal. MVC. So. Ja, passt. Das heißt, die MVC-Applikation weiß gar nicht, dass SharePoint existiert. Ja, sie weiß von ihrem Glück nicht, dass sie gerade gleich mit SharePoint verbunden wird, sondern die ist einfach da, so wie man es kennt, MVC-Projekt, wie das halt existiert. So, da muss ich jetzt einen kleinen Trick, da muss ich die .NET auf 4.0 runtergeben, weil sonst würde ich einen Fehler kriegen. So, jetzt habe ich eine MVC-Applikation. In dem Fall ist es eine leere Schablone, aber nehmen Sie an, Sie haben eine Entwicklung, 2 Mann-Jahre investiert in MVC-Applikation und so weiter, Sie möchten sie mit SharePoint verbinden. Und da bietet Ihnen das Visual Studio folgende Möglichkeit. Add for SharePoint Project. Was passiert jetzt? Das ist für das Debugging und so weiter. Ist das ein SharePoint-Projekt angelegt, das ist das Manifest, welches dann auf diese MVC-Applikation zeigt. Das heißt, ich habe hier ein neues Projekt dazu bekommen mit SharePoint und in meine MVC-Applikation haben diesen Token-Helper dazu bekommen. Der Token-Helper ist ja dafür da, meine Applikation läuft im Azure, meine Applikation läuft auf meinem Server und ich muss irgendwie mit SharePoint kommunizieren. Und wir geben Ihnen einen Code mit, wo die ganzen Cookies und die ganze Authentifizierung, OAuth-Geschichte vorgenommen wird, damit die Applikation, die ja am Azure oder auf Ihrem eigenen Host mit dem SharePoint kommunizieren kann. Ja? Und das ist jetzt keine DLL oder so irgendwas, sondern Sie kriegen den Code mit. Das heißt, sollten wir hier einen Fehler eingebaut haben, können Sie ihn für uns ausbessern. Gut. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und ich sage, okay, also schauen wir uns hier an. Und Sie sehen hier, Web Project ist MVC Application. Ja? Das heißt, hier in den Properties. Ach so, das sieht man jetzt nicht. Für alle. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, hier rechts unten, Web Project, zeige ich an, welches Projekt diese gemeint. Das heißt, zu welchem Projekt verbindet mich die SharePoint App. Ja? Weil ich gesagt, die SharePoint App wird dann entsprechend die URL und so weiter und so fort in dieses Manifest platzieren, um die Landingpage anzuzeigen. Und Sie sehen hier auch, dass ich hier SQL Database angeben kann. Bedeutet, dass ich eine App entwickeln kann, die MVC ist, die eine Datenbank mit hat und sie automatisch in den Azure deployen kann. Und die SharePoint-App, das SharePoint Office 365 Environment, wird sich darum kümmern, dass der Connection-String richtig ist. Das heißt, es gibt Methoden drin, also wenn ich jetzt ein Database-Objekt platziere und ich sage, okay, das ist in Azure gehostet, dann sagen Sie mir ein Connection-String zum Azure, wenn es nicht mein Tenant ist, ja. Office 365 und SharePoint kümmern sich darum, dass eine Methode aufgerufen wird, sagt, du, auf welchem Server ist denn das gerade? Ja? Wird es vielleicht verschoben, weil die Azure-Instanz gerade recycelt wird, etc., etc. Das heißt, das Ding kümmert sich selbstständig darum. Und ich kann ein vollständiges MVC-Datenbankprojekt entwickeln und das im SharePoint entsprechend zur Verfügung stellen. Das heißt, SharePoint ist Entry Point, alles andere wird entsprechend woanders gemacht. Und das ist wirklich echt ein sehr, sehr cooles Feature. Das heißt, ich muss da nicht mich in die verrenken und die Möglichkeiten von Visual Studio sind beinahe grenzenlos. Gut, schauen wir uns kurz an. Wir haben nur mehr 5 Minuten Zeit, das heißt, Packaging Deployment werde ich ganz kurz überspringen. Und wie gesagt, in folgender Session wird ein bisschen mehr darüber erzählen. So. Ja, es ist weiterhin ein ZIP-Package, ja, also alles, was erzeugt, die Extension ist jetzt anders, das ist jetzt App. Und nichtsdestotrotz, in diesem App ist aber ein WSP-File, ja, welches entsprechend publiziert wird. Dieses WSP-File darf, also wenn ich SharePoint-Hosted-App habe, darf kein DLL und kein X und kein Sonics haben, sondern nur deklarativen Content. Wenn ich jetzt ein Projekt habe, so wie ich es jetzt gemacht habe, ja, das heißt, ich habe eine MVC-Seite, die im Azure gehostet wird und ich habe eine SharePoint-App, dann kriege ich ein Package, welches auf meiner File Share abgelegt wird oder auf meiner Platte und welches ich entsprechend deployen kann. Ja. Das heißt, es wird entsprechend vorbereitet für Azure oder für meinen Host, das heißt, dass ich im IIS ein Deployment vornehmen kann. Ja, da gibt es automatische Pakete für IIS und das kann ich entsprechend deployen, Manifest anpassen, wo die URL anpassen und das Manifest in den SharePoint deployen und das nächste, wenn die Leute entsprechend die App installieren, werden sie entsprechend richtig verlinkt und so weiter und so fort. Ich werde jetzt nicht in die Tiefe reingehen, sollten Fragen hier zum Packaging und Deployment vorhanden sein. Ich bin jetzt hier verfügbar nach der Session und wir können das gerne besprechen. Aber generell wollte ich Ihnen einen Einblick geben, was die Apps können und was das Visual Studio vor allem Ihnen bietet, die Möglichkeit hier quasi ohne 5 Werkzeuge zu verwenden, eine vollständige Entwicklung vorzunehmen in MVC, Azure und SharePoint und das auf einen Hieb zu deployen. Gut, Fragen? Bitte. Okay, warum heißen WebParts AppParts? Also es wurde umbenannt, aber den App-Part, den müsste man vielleicht ein bisschen anders sehen. Der App-Part kann, wenn ich eine App deploye, ja, kann er genauso wie so dieses Menü-Item, ja, was wir erzeugt haben, kann er nach außen publiziert werden. Ja? Das heißt, meine App läuft in meinem Web, Subweb, ja, unter Web. Und mein App-Part ist so wie das Live-Teil vom Windows Phone, ja, wenn Sie sich das vorstellen, oder Windows 8. Das zeigt mir Informationen von meiner App an, direkt in dem Host oder in einem anderen Web. Ja? Das heißt, das ist der Hintergedanke. Es hat genauso die Funktionalität eines Webparts, kann man genauso verwenden, aber der Gedanke ist eher so, das App-Part ist etwas so wie ein Lifetime. Vergleichen Sie am besten mit Lifetime, also für mich passt der Kontext sehr gut und entsprechend kann ich in die App reinschauen. Bitte. Vielleicht habe ich im HTML etwas kopiert, aber normalerweise ist das nicht der Fall, ja. Gut, Fragen hier? Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Nachmittag und sollten Fragen dann auftauchen, stehe noch zur Verfügung. Dankeschön.